Dankeschön. Wir schauen nach vorne. Wir schauen auf das Ziel. Das ist mein Thema. Blicke in die Zukunft. Schau auf das Ziel hin. Wir als Christen haben eine fantastische Zukunft. Ich auf jeden Fall. Ich weiß, die Hütte Gottes kommt hernieder und da wird Friede sein, da wird Freude sein, da wird kein Leid sein, kein Schmerz, kein Geschrei, da wird gar nichts mehr sein von diesem negativen Dinge. Aber ich möchte heute mit euch zusammen das Lied, das Klageliederbuch von Jeremia betrachten. Es ist ein kleines Buch, steht Klagelieder des Jeremia. Und das wollte ich heute betrachten mit euch. Blicke in die Zukunft, wie man eigentlich mit dem Leben lebt. Dieser Jeremia hat gesagt, die Stadt wird untergehen, die Leute werden in die Verbannung gehen und Jeremia selbst ist in Jerusalem geblieben und er hat die Stadt nicht aufgegeben, hat die Leute getröstet und eines der großen Trostbücher ist das Lied Klagelieder, dieses Lied. Wir sollen die Klageweiber vertreiben, aber Klagelieder, wir dürfen klagen, wir dürfen ja das alles Gott sagen, unser Herz dem Herrn ausschütten, aber wir sollen die Klageweiber so weit wie möglich fernhalten, dass die haben nichts in unserem Leben zu suchen. So, Blick in die Zukunft, das ist mein Thema hier. Wir leben im Reich des Bösen, seit 18 Monaten schon Corona-Pandemie und so weiter. Wir werden ständig belogen, verführt und verdorben, geistig betäubt und benebelt. Die Leute werden regelrecht betrogen. Ja, die müssen sich nochmals impfen und nochmals impfen. Jetzt sind Leute zu mir gekommen, ja, ich muss mich das dritte Mal impfen. Verstehst du, warum? Weil das erste Mal nicht funktioniert. Wahrscheinlich ist da nur Kochsalzlösung drin und nicht mehr, verstehst du? So werden die Leute auf Trab gehalten. Und so weiter. Und die Leute verlieren den Verstand. Und ich glaube den Regierenden heutzutage kein einziges Wort mehr. Tut mir leid. Ich liebe die Regierung und ich brauche die Regierung und die Regierung ist mir wichtig. Aber ich traue denen nicht. Ich traue denen nicht. Was erwartet uns? Von der Bibel will ich sagen, Leute, habt keine Angst auf gar nichts. Egal, selbst wenn der Teufel kommen würde, selbst wenn die Hölle ausbrechen würde, selbst wenn hier ein Vulkan ausbrechen würde. In der Eifel hier, das ist gar nicht so weit weg von uns, da wird demnächst irgendwann ein Vulkan ausbrechen. Der ist schön aktiv, so habe ich das neulich gelesen. So, habt keine Angst. Unser Herr lebt, Jesus ist auferstanden und so weiter. Ich widerstehe dem Teufel und ich habe eine fantastische Zukunft. Blicke in die Zukunft, das ist mein Thema. Wir leben von Ostern her, ja, und wenn ich so die Bibel weiterlese, einer der letzten Kapitel der Bibel, diese Offenbarung, da ist der Fall Babels, dass Babylon fiel, diese Stadt, die die Leute versklavte, verknechtete und ja Leute ausgebeutet hat, der Fall Babels und dann gefallen, gefallen, gefallen ist die Babel und dann singen die Heiligen das Lied der Erlösten. Der Teufel ist besiegt und schon das seit über 2000 Jahren. Das Schlechte hat nichts mehr zu melden. Die Lügen haben kurze Beine. Die werden früher oder später bloßgestellt, wie auch immer. Mach dir keine Sorgen über deine Zukunft. Deine Zukunft liegt in guten Händen, in den Händen des Herrn Jesus Christus. Weder Tod, noch Teufel, noch die Hölle, noch die Sünde, noch sonst irgendetwas kann dich aus der Hand Gottes reißen. Wenn du dein Leben Jesus Christus übergeben hast und ihm anvertraut hast, dann gibt er sein Leben dir. Du lebst nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben. Wir haben einen Tausch gemacht. Wenn man im Altertum einen Tausch machte, dann hat der eine Herzog seinen Gürtel ausgezogen, dem seinen Gürtel gezogen und gegeben und sie haben die Gürtel getauscht. Dann haben sie einen Tausch gemacht, also die Gürtel getauscht. Ich bin jetzt du und du bist jetzt ich. Verstehst du jetzt? Und so, ich bin jetzt ein Stück von Jesus. Wir haben einen Tausch gemacht, in meinem Leben ihm gegeben, meine Sünden ihm gegeben, meine ganze, alles was mies war, was nichts war, das habe ich dem Herrn gegeben und der Herr hat mir ein gutes und fantastisches Leben gegeben. Ich denke nur an den Schächer und damit möchte ich anfangen heute Nachmittag, ich möchte mit dem Schächer anfangen. Als Jesus am Kreuz hängt, dann sagt der Herr Jesus zum Schächer, heute wirst du noch mit mir im Paradiese sein. Nicht erst morgen und nicht erst in der Ewigkeit und nicht, wenn du gestorben bist. Nein, heute, jetzt in diesem Augenblick, wo du glaubst, wirst du mit mir im Paradiese sein. Der Glaube an Jesus nimmt uns jede Furcht weg. Der Gott, der das Zeitliche gab, das Irdische, das Natürliche uns gab, diesseitige gab, das Vergängliche uns geschenkt hat und so weiter, das Weltliche gegeben hat. Dieser Gott, dieser ewige Gott gibt uns jetzt auch das Ewige. Gott gibt nicht nur das Irdische, sondern Gott gibt uns auch das Himmlische und das Ewige, das Jenseitige, das Unvergängliche, das was bleibt, das gibt er. Wir machen einen Tausch heute. Er waltet auch in dem unsichtbaren Bereich. Der Gott, der heute regiert und heute das Sagen hat, der hat auch morgen und übermorgen das Sagen, wenn ich nicht mehr da bin, wenn wir nicht mehr existieren. Du sagst, ich verstehe das nicht. Gut, dass du nicht verstehst. Du darfst Gott bitten, Herr, öffne mir die Augen, Da ist ein Prophet in der Bibel, dieser Elisa, und die Stadt ist belagert, lauter Feinde ringsherum und so weiter. Und der Prophetenschüler hat Angst. Das wärst du vielleicht, dieser Prophetenschüler, bist auch gerade beim Lernen und so weiter. Dann sagt der Prophet Elisa: Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht, dass bei uns mehr sind, als was bei denen sind. Und plötzlich sieht dieser Prophetenschüler einen Berg voller feurigen Rosse. Wenn du geöffnete Augen hast, siehst du einen Berg voller feurigen Rossen. Siehst du Sieg, siehst du Gesundheit, siehst du Leben, siehst du die Hüte Gottes bei den Menschen herniederkommen. Gott ist bei uns, auch wenn wir es nicht sehen. Und das ist mir so wichtig, das dir zu sagen. Gott ist bei uns, auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht fühlst, auch wenn du ihn nicht verstehst und nicht begreifst. Er ist bei uns. Gott ist besser, als wir denken. Vertraue ihm einfach kindlich. Ja, einfältig. Ja, Herr, ich weiß. Der Papa ist mein Zugschaffner und ich sitze im Zug und er sagt mir, wenn ich aussteigen soll. Ja, das ist mein Papa, mein himmlischer Vater. Vertraue ihm auch in den kleinen Dingen des Lebens. Vertraue ihm in den alltäglichen Dingen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gib uns unser tägliches Brot. Er wird uns das Brot nicht für morgen und übermorgen geben, aber er gibt uns das tägliche Brot, jeden Tag neu. Ich muss rausgehen, ich muss bitten, ich muss sammeln das Manna, das Gott uns gibt. Und deshalb streife ich heute, ich kann es nur streifen, eigentlich bräuchte ich eine ganze Woche, um das Buch Klagelieder zu behandeln. Nur die paar Kapitel. Manchmal sind die kurzen Bücher der Bibel umfangreicher, als wir denken. Ich mache immer noch den Brief Philemon. Da steckt so viel drin in diesem kleinen Briefchen im Neuen Testament, dem Philemon. Aber hier, ich streife jetzt die Klagelieder. Bei den Juden war das Buch Klagelieder das dritte der fünf Festrollen, das jährlich im neunten Monat gelesen wurde, also zwischen Juli und August wurde das Buch gelesen. Da haben sie an eine Zerstörung des Tempels gedacht, sich erinnert, was da alles passierte. Die größte Katastrophe des Judentums war die Zerstörung des Tempels, damals unter Nebukadnezar und viel später nachher unter dem Titus, 70 nach Christus. Das Elend war groß, das Haus Gottes war zerstört, wurde nie mehr wieder aufgebaut und wird wahrscheinlich auch nie mehr wieder aufgebaut werden, weil es nicht nötig ist. Denn Jesus kommt und Jesus sagt, euer Leib, ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt nicht in Kathedralen, Moscheen, Synagogen, Tempeln, Basilikas oder was weiß ich, aus Stein gebaut, sondern er wohnt in unseren Herzen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. So, was alles gewesen ist, dieses Klageliederbuch ist eine Erinnerung an die Zerstörung des Tempels. Und der Hunger trieb damals die Menschen so weit, dass als der erste Tempel zerstört wurde, Klagelieder 2, Vers 20 und Kapitel 4, Vers 10, dass die Mütter sogar ihre eigenen Kinder aufgefressen haben. Entschuldigung, so schlimm war die Katastrophe. Also da muss schon eine große Not sein, aber die Not war so. Und das war die Katastrophe, was damals passierte. Wir leben heute wie im Paradies. Damals haben die Mütter ihre Kinder aufgegessen und verspeist. So, aus dieser Not heraus entstand das Trauerlied des Propheten, als er das alles gesehen hat. Als Verfasser wird hier Jeremia angenommen und angesehen, auch in der Septuaginta steht die Einleitung zu diesem Buch. Als Einladung steht, und es geschah, nachdem Israel in die Gefangenschaft geführt wurde und Jerusalem verwüstet war, dass der Prophet Jeremia saß und weinte und dieses Klagelied über Jerusalem gedichtet hat. Ist ein Gedicht, ein poetisches Buch, hat gedichtet und ist auch in Gedichtsform nach dem Alphabet, Buchstabe A, B, C, D. Damit sich Leute damals besser merken können, hat man Buchstaben genommen und mit Buchstaben dann die Verse angefangen. Das Buch Jeremia und Klagelieder haben die gleiche Sprache. Wir sind von demselben Verfasser. Ja, mit einer feurigen Vaterlandsliebe war dieser Jeremia beseelt, erfüllt. Er ist nicht nach Babylon gegangen. Er konnte. Nebukadnezar sagt, du kannst machen. Du kannst hier bleiben oder du kannst mit uns mitgehen nach Babylon. Der war sehr tolerant, dieser Nebukadnezar damals. Und er sagt, ich bleibe lieber hier bei meinem Volk. Mitgekämpft, mitgelitten und so weiter. Ich bleib hier und ich weiß, er hat Heimatdienst gemacht. Und es ist schön, wenn wir Menschen haben, die Heimatdienst machen, die zu Hause bleiben, die nicht mitlaufen da. Ja, in Babel, dort haben wir ja alles, was wir brauchen. Nein, er ist hier geblieben mit den Leuten mitgehangen, mitgefangen, was auch immer gewesen ist. Und es geht dort um diesen beklagenswerten Zustand der Stadt Jerusalem. Was alles gewesen ist. Was glaubst du, was die Mütter für eine Schuld auf sich geladen haben? Ich habe mein Baby aufgefressen. Entschuldigung, wenn ich so rede, aber so ist es. So steht es in der Bibel, dass sie das gemacht haben. Schrecklich. Und bevor Babel fällt, fällt Jerusalem. Die Bibel sagt, das Gericht fängt am Hause Gottes an. Bevor in der Welt Katastrophen passieren, passieren zuerst mal unter den Christen Katastrophen. Hast du es gehört? Hast du es verstanden? Die Christen werden zuerst geprüft, denn die haben noch Kraft und Energie, die können dagegen angehen. Die Welt kann das nicht mehr machen. Die werden davon geschwemmt. So, das Gericht fängt am Hause Gottes. Deshalb wundere dich nicht, wenn manchen Kindern Gottes schlecht geht. Gott prüft und testet, wie unser Glaube ist. Haben wir auf Sand gebaut oder haben wir auf Fels gebaut, je nachdem, wie unser Glaube steht. Dieser Jeremia hat in seinem ganzen Buch, diesem Propheten Jeremia, die Leute aufgefordert, Leute, bricht nicht das Gesetz, haltet euch zu Gott, haltet und dient dem Herrn. Aber was ist passiert? Hier rein und da wieder raus. Und so ist der Mensch. Der Mensch hat diese dringende Rufe zur Buße und Umkehr und so weiter missachtet. Die Rufe sind verklungen. Nachher, vielleicht hinterher, hätten wir. Die Reue kommt meistens zu spät bei den Menschen. Jeremia klagt Gott nicht an jetzt in diesem Klagelied. Das ist interessant. Wie sehen Klagelieder aus? Wir können etwas verstehen. Nicht nur Klageweiber, die kannst vergessen. Aber wie sieht ein Klagelied aus? Klagelied klagt Gott nicht an. Und als Gott Israel mit blind geschlagen, geprüft und so weiter hätte, nein, da wird Gott nicht angeklagt, im Gegenteil. Da wird Gottes Gerechtigkeit akzeptiert und Gott geschätzt. Herr, du bist gerecht, du bist gütig. Selbst im Schmerz, im Leid, im Elend, in der Verwüstung preist dieser Jeremia die Güte Gottes. Klagelieder 3, Kapitel 3, Vers 22. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Ist das nicht toll? Herr, ist es Gnade, dass wir noch nicht alle dahin gerafft worden sind? Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern ist alle Morgen neu. Das mittendrin im Elend, im Jammer, im Schmerz. Das ist ein Klagelied. Gott, es ist noch gut, dass du auf dem Thron sitzt, dass wir dich haben, wenn uns schon alles genommen wird, dass du uns noch bleibst. Und so weiter. Und dann deine Güte, deine Barmherzigkeit ist alle Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Herr, du bist mein Teil. Das spricht meine Seele. Gott, du bist mein Teil. Ich habe niemand mehr. Ich bin trostlos. Aber du bist mein Teil, meine Hoffnung, mein letzter Zufluchtsort. Darum will ich immer auf dich hoffen. Das ist ein Klagelied. Nicht nur, oh Gott. Verstehst du, so Jammerweib sein? Vergiss es. Es ist hart. Weißt du, wenn Gott alles wegnimmt? Es ist hart, wenn man seinen Mann verliert, seine Frau verliert, seine Kinder verliert, wenn man seine Mutter verliert, seinen Vater verliert, das ist hart. Wenn man seine Gesundheit verliert, Stück für Stück, so in Raten, in Salamitechnik. Aber du preist Gott. Oh Gott, ich danke dir, dass ich noch jeden Morgen aufstehen kann, dass es noch Pflegedienst gibt, dass es noch ein Krankenhaus gibt, dass es noch ein Altersheim gibt, dass es noch ein Hospiz gibt, lieber Gott, ich danke dir für das alles, verstehst du? Das ist Klagelied. Und das hat all das, was hier Jeremia erlebt hat in Zerstörung Jerusalems, das hat Jesus leiblich, buchstäblich an seinem Körper erlebt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist auch ein Klagelied. Mein Gott, kommt aus dem Jeremia, aus diesem Klagelied. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn es steht ja Kapitel 2, Vers 15, eine Anspielung auf Jesus, ohne dass Jeremia das alles gewusst hätte. Alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen sich an und schütteln den Kopf und sagen, anderen hat er geholfen, sich selber kann er nicht helfen. Steht in Matthäus Kapitel 27, die Lösung. Verstehst du? Das hat Jesus erlebt. Das, was Jesus erlebt hat, das erlebt jedes Kind Gottes. Oder er ist kein Kind Gottes. Wenn du kein Kind Gottes bist, wirst du nicht das erleben, was Jesus erlebt hat. Jesus ist durch die Hölle gegangen, durch die Verlassenheit. Im Klagelied des Jeremia ist so viel, was Jesus durchlebt hat, was Jesus ertragen, was er erduldet hat. In Kapitel 3, Vers 8, Klagelieder, ist das, was er nachher in Matthäus 27, Vers 46 erduldete. Und als ich schrie und rief und so weiter, da verstopften sie ihre Ohren. Nicht einmal Gott hat mich gehört. Das klagt Jesus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, und das Buch setzt sich aus 5 Trauergesängen zusammen, dieses Buch Klagelieder Jeremias. Im Original zählen die ersten 2 Kapitel und das 4. Kapitel mit je 22 Versen nach dem Alphabet des hebräischen Buchstaben. Da wird immer ein A wie Verstehst, wird das genommen, B wird für das genommen, und da wissen die Leute, was sie gleich aufsagen, ist es so gut, so einen Knoten im Taschentuch zu haben. Alphabet, verstehst du? So, die ersten zwei Kapitel und das vierte Kapitel sind Gedichte mit Versen und beginnen immer mit dem Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das dritte Trauergedicht hat 66 Verse, aber in jeweils drei Strophen geteilt, auch wieder 22, warum auch immer, das ist dahingestellt. Ich könnte dir sagen, aber die Zeit reicht mir nicht dazu, alles zu betrachten. Aber immer wieder mit dem gleichen Anfangsbuchstaben eingeleitet. Der fünfte Gesang hier ist nicht alphabetisch aufgebaut, sondern nur nach der Anzahl der Verse. Immer, ja, 22 Verse und dann wird es immer, also 66 Verse insgesamt, immer drei Verse, drei Strophen praktisch, so, ja, wird aufgebaut. Und es handelt sich immer um Gegensätze zwischen einst und jetzt. Und es ist wirklich, wenn du so ein Klagelied machst, kannst du auch wieder zwischen einst und jetzt sagen. Früher, das war früher alles, wie schön, wir gingen zum Hause des Herrn, wir lobten den Herrn und priesen. Und jetzt sitzen wir da. Ja, einst war die Stadt voll Volks, jetzt ist sie wüst, so heißt es im Klagelied. Einst, ja, es war eine regierende Stadt, diese Stadt Jerusalem, und jetzt wird eine, ist es eine unterworfene Stadt. Einst und jetzt, einst und jetzt, einst und jetzt. Weißt, er sieht, und daraus besteht das Klagelied. Wie war es einmal früher, als noch jung warst, als du noch zur Schule gingst, als du noch tapfer warst, noch gesund warst und dass du hier noch fit warst. Ja, ich habe einen Feuerwehrmann gesehen da in den USA, damals wieder trainiert. Also der lief im Fernsehen, dieses Bild. Ich habe das Bild nur rausgenommen. Und da ist ein Feuerwehrmann in Maske und Sauerstoffflasche in ganzer Montur. Und der übt und trainiert und auf so ein Gerät. Und diese 110 Stockwerke schafft er in 30 Minuten und 10 Sekunden. Verstehst du, das schafft er, diese 110 Stockwerke, wie hoch diese World Trade Center da waren, die haben also geübt und üben immer noch. Und über 300 Leute haben das auch in dieser Zeit etwa 30 Minuten geschafft. Verstehst du, eins, das habe ich geschafft, aber jetzt, das ist bei mir zu Hause, wenn ich nach Hause komme, 42 Treppen, da denke ich, ich besteige da Große Glockner oder sonst irgendeinen anderen Berg. Weiß, wenn man oben ist. Ja, aber so ist es. Eins und jetzt. Eins und jetzt. Und wir müssen unser Leben immer aus dieser Warte schauen. Eins und jetzt. Eins war die Stadt, eine wunderbare Stadt, geehrte Stadt. Und jetzt ist eine unterworfene Stadt, verachtete Stadt. Eins hatten wir in der Stadt Überfluss, da warten wir mehr als genug. Und jetzt ist es eine ausgehungerte Stadt, was im Klagelieder alles vorkommt. Eins war es eine reiche Stadt und jetzt ist es eine beraubte Stadt. Das, weißt du, eins und jetzt. Eins war die Stadt eine voller Freude und so weiter. Und jetzt ist das die Stadt eine Stadt voller Tränen. Guck mal, das war mal so schön. Und was ist daraus geworden? Und gerade hier, es fängt mit den gleichen Anfangsbuchstaben an, ist ein Gesang, Gesang in alphabetischer Folge. Also Jeremia hat es einfach gedacht und, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr, oh Herr. Ja. Es behandelt diese Gegensätze zwischen einst und jetzt. Wenn du dran denkst, wie war das damals, früher, als du noch dies und jenes dir leisten konntest und jetzt kannst du es nicht mehr. Es muss, ja, das Geld reicht nicht mehr, ich habe die Zeit nicht mehr, die Kraft nicht mehr, da bleibt so viel liegen. Manche Leute verstehen nicht, wenn man älter wird, wenn man und so weiter, dass manches liegen bleibt, dass du nicht alles erledigen kannst. So, ja, früher habe ich alles gleich geschafft, morgens um 10 Uhr, da war ich schon fertig. Und heute bin ich nachts um 10 Uhr noch nicht fertig. Verstehst du, mit all drum und dran. Nur nebenbei. Ich will nur sagen, was ich erlebe, was die Leute mir in der Seelsorge erzählen. Ja, einst und jetzt. Einst die Stadt voll Volks und jetzt die verwüste Stadt. Einst, ja, eine glückliche Stadt und jetzt eine traurige Stadt. Einst eine Stadt voller Schönheit, jetzt eine Stadt voller Verwüstung. Und das Buch Jeremia, dieses Klageliederbuch hier, ist ein Buch, wie wir mitleiden sollen, mitfühlen sollen. Eins, da waren wir glücklich. Und eins hatte die Leute gewarnt, obwohl er Schläge bekommen hat, Ohrfeigen bekommen hat, obwohl er in eine Grube geworfen wurde. Vieles hat er so negativ erlebt. Eins, und jetzt leidet er mit. Er nimmt teil am Leiden der Leute, damals von Jerusalem. Er handelt richtig biblisch, weint mit den Weinenden, lacht mit den Lachenden, Römer Kapitel 12, Vers 15. Ja, er trägt die Lasten, des anderen mit. Er hat keine Probleme gehabt. Dem ging es gut, diesem Jeremia. Aber die anderen hatten große Not. Deshalb tragt einander die Last des anderen, teilt die Lasten. Er stellt sich unter der Sündenlast des Volkes, unter ihre Dummheit, ihre Torheit, ihre Verstocktheit. Er stellt sich, oh Gott, vergibt mein Volk, meine Geschwister, meine Freunde waren so blind und verstockt, sie haben es nicht kapiert. Er hat ein Brett vorm Kopf, in aller Liebe. Der Jeremia, der dieses Unglück vorausgesagt hat, dafür Schläge erlitten hat, Ängste und so weiter durchmachen musste, nichts abwenden konnte, machtlos da war, und er sitzt da und weint, dieser weinende Prophet, das ist der Jeremia, der weinende Prophet. Jetzt, wo die Stadt infolge ihrer Sünden verwüstet da liegt, da hätte der Prophet schadenfroh sein, es geschieht euch recht. Oh, der liebe Gott soll euch jetzt richtig in die Pfanne hauen. Das hätte er sagen können, aber nein, er leidet mit, oh Gott, barmherziger, gnädiger Gott, erbarm dich. Er ist nicht selbstgerecht, er ist nicht besser als die anderen. Er stellt sich unter der Last und der Schuld des Volkes, dass sie so verbockt waren, dass sie sich alles vermasselt haben. Ja, er hätte sagen können, ja, ich habe meine Pflicht getan, ich habe die Leute gewarnt. Ja, und ich tat, was ich konnte, aber jetzt sollen sie das auslöffeln, was sie sich selbst eingebrockt haben. Nein, er hat es gar nicht gemacht. Er stellt sich in der Not und Leid zu seinem Volk. Und Geschwister, auch wir müssen lernen, zu unserem Volk, zu unseren Mitmenschen, auch wenn sie voller Dummheit und Torheit und Blödheit sind, wir müssen es lernen, wenn es vorbei ist, wenn das Gericht vorbeizieht, einfach drunter stellen. Das macht nämlich die liebe Gott auch mit uns. Ja, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, der Schmerz der Leute ist jetzt sein Schmerz. Und du kannst für jemand nicht beten, solange es nicht dein Schmerz ist. Du kannst niemand verstehen, solange es du selbst dich nicht verstehst und sagst, das hätte mir genauso passieren können, das hätte auch einer davon sein. Und das ist mehr als nur Mitgefühl. Das ist, ja, richtige Teilnahme. Ich nehme teil an deinem und jenem Schicksal. Das ist mit Wickles Wort. Wenn er jemand lieb gehabt hat und für jemanden gebetet hat, dieser, ja, Diener Gottes, bei dem Zeichen und Wunder Selbstverständlichkeit war, wenn er für jemanden gebetet hat, hat er sich zuerst mal mit dem Menschen identifiziert. Er hat seine Krankheit zu seiner Krankheit gemacht und hat gesagt, oh Gott, ich leide genauso schlimm, wie der da leidet, hilf ihm. Und wenn er diesen Schmerz weg hatte, wusste er, der Mann ist auch geheilt und konnte sagen, sei gesund. Wir können nur effektiv beten, wenn wir mit den Leuten mitleiden. Richtig mitfühlen, uns mit ihnen wirklich identifizieren, so wie Jesus Christus. Er nahm die ganze Schuld auf sich und wurde uns zur Schuld gemacht, damit er uns erlöse. Das Herz von diesem Jeremia war erfüllt voll von der Liebe Gottes. Ja, es ist so wichtig, dass wir das kapieren. Wir müssen uns mit den Leuten identifizieren. Auch hier sind Leute, die die Welt nicht verstehen, die alles mitmachen, überall mitspringen, mitlaufen. Ja. Normale Leute tun normale Dinge. Das ist mir dieser Tage so groß geworden. Normale Leute tun normale Dinge. Und die nicht normal sind, die spielen verrückt. Ja, das ist es. Ja, normale Leute tun normale Dinge, sie sind mitbetroffen. Ja, sie benehmen sich normal, sie denken ganz normal, das könnte ich sein. Verstehst du das? Ja, ich bin am Bahnhof zu. Da steht einer und bettelt, oder eine Frau im Nachthemd. Habe gedacht, das ist sowas Blödes. Aber eine Frau im Nachthemd steht am Bahnhof zu und bettelt. Und dann sagt diese Frau, ja, ich muss nach Magdeburg fahren. Werde ich nie vergessen. Muss nach Magdeburg fahren und so weiter. Ich habe kein Geld und so weiter. Können Sie mir helfen? Und dann stand ich da und habe gedacht, stell mal vor, das wäre deine Frau. Die müsste jetzt nach Magdeburg fahren und hat kein Geld. Was würdest du tun? Und ich habe der Frau Geld gegeben, dass sie nach Magdeburg fahren kann. Verstehst du? Wir müssen uns in der Lage des anderen hineinversetzen. Die Situation, das könnte dein Kind sein. Das könnte deine Tochter, dein Sohn sein. Überleg einmal, das könnte sein, sich in die Situation des anderen hineinversetzen. Normale Leute tun das Normale, das Selbstverständliche. Fang an, normal zu leben. Aber es gibt heute kaum normale Leute. Die Frau hat so viele Leute angebettelt. Vielleicht war sie auch rauschgiftsüchtig, was weiß ich. Weißt du, mir ist das egal. Aber ich habe nur hineinversetzt, das könnte deine Frau sein, das könnte ich sein. Verstehst du, ich stehe jetzt auf dem Bahnhof zu und komme nicht weiter. Mir ist so oft passiert, da fahre ich nach Reutlingen mit dem Auto, verstehst du, wo sich der Motor gefressen hat. Da steht mein Auto, meine Frau war hochschwanger. Und dann halte ich an, verstehst du, den Stopp. Und dann machen die Leute zum Fenster raus so, verstehst du, winken zurück, verstehst du, wie hart das war. Verstehst du, wenn du dann nachher Hilfe brauchst und dir hilft keiner. Das ist schrecklich. Wir sollen mitfühlend sein, menschlich sein, normal sein, ihr Lieben. Wir sind in der Endzeit, da gibt's nichts mehr Normales. Da spielen alle Leute verrückt, ja, lassen sich impfen. Das nächste Problem, was jetzt nach dem Impfen kommt, ist Klima. Und jetzt die Politik, pass mal auf, was da kommt. Beides, Impfen und Klima, sind Satans Lügen für mich. In aller Liebe, könnt denken von mir, was ihr wollt. Und jetzt wollen die Menschen das Klima retten und wollen Gott spielen. Ja, Gott macht das Klima, verstehst du? Aber jetzt wollen die das Klima retten und erzählen alle möglichen Fantasien und Fantasien darum. Satan ist ein Lügner von Anfang an mit seiner Agenda, da was er erzählt. Und die Leute werden ganz teuer bezahlen. Pass auf, was jetzt noch kommt. Jetzt wird schon Strom teurer. Verstehst du? Weil wir haben gar nicht so viel Windkraft. Und nicht so viel Solar. Und jetzt müssen wir Strom beziehen von Frankreich, weil die Atomkraftwerke haben oder aus der Tschechei. In aller Liebe. Es wird alles teurer. Alles teurer. Und die Welt wird immer verrückter. Jeden Tag wird die Welt verrückter. Und die Teuerung wird kommen. Die Bibel sagt, es werden teure Zeiten kommen, nicht nur für die ganze Welt, sondern ganz besonders für die reichen Länder. Die Reichen werden weinen, steht in der Bibel. Amerika wird noch ganz schön plärren, Deutschland wird auch ganz schön plärren, noch in aller Liebe. Und alles wird wissenschaftlich erklärt. Und wie du sagst alles, ja, du bist nicht wissenschaftlich, wir haben eine Klimakatastrophe, wir gehen auf das Klima. Nein, Klima war immer so. Es gab mal Eiszeiten, es gab mal Warmzeiten und was weiß ich, was alles gab. Du musst vorstellen, die Eisdecke von Grönland, was wir jetzt in Grönland haben, die ging bis zu den Alpen runter einmal vor Zeiten. Deshalb haben wir die ganzen Gletscher und die Fjorde hier in unserer Welt, in unseren Gebieten noch auf den Bergen. Das war alles da. Also es gibt nichts Neues unter der Sonne, ihr Lieben. Aber Politiker, ja, die wollen sogar die Atemluft uns, dass wir es abkaufen ihnen. Die Atemluft, in aller Liebe. Und die wollen diese funktionierende Autoindustrie zerstören. Das wird alles zerstört, abgebaut. Verstehst du einmal, wenn der Strom teurer wird, wer soll das alles bezahlen? Wenn die nachher noch auf der Straße überall tanken, diese Zapfsäulen haben. Und verrückt gemachte Frauen und Männer und so weiter wollen keine Kinder mehr haben. Wie können die Kinder nicht mehr in diese Welt setzen? Stell dir vor, meine Mutter hätte das gemacht, gleich nach dem Krieg, 1948. Das können wir nicht in diese Trümmer. Die Stadt ist zerstört, Dorf ist zerstört, alles ist zerstört, die Infrastruktur ist zerstört. Da dürfen wir keine Kinder in die Welt setzen. Da wärst du und da wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da, in aller Liebe. Die Erderwärmung, da wollen wir runterdrücken um 1,5 Grad. So was Blödes. Und dann, ja, das kann und das schafft, der wird gleich als Held gefeiert. Das sind alles Narren von heute, in aller Liebe. Für mich sind es Dummköpfe. Die spielen Gott und haben nichts im Griff. Nicht einmal ihr eigenes Leben im Griff. Nichts. Wir haben nichts im Griff. Die machen genauso, was die Kommunisten, die DDR-Leute gemacht haben. Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Oder wie der verrückte Honecker gesagt hat, dem Sozialismus in seinem Lauf kann weder Ochs noch Esel aufhalten. Er hat damals gemeint, Jesu Geburt in Bethlehem, verstehst du, weder Ochs noch Esel. Der Ochs und Esel hat die ganze Geschichte, das ganze römische Imperium aufgehalten, dass sogar der Kaiser Konstantin gesagt hat, gesiegt hast du, o Galiläa. Der hat Ochs und Esel aufgehalten. Aber der arme Honecker, guck mal, was ist aus ihm geworden? Der wollte nach Chile abhauen. Ja, und dann ist er da beim Pastor hier im Lobetal untergebracht worden. Da musste er sogar Händchen falten am Tischgebet. Sein Sohn Johannes durfte nicht einmal studieren, kein Abitur machen. Verstehst du, aber der hat sein Zimmer zur Verfügung gestellt, damit der Herr Honecker dort den Ochs und Esel sehen kann. In aller Liebe, ich lache nur. Ich spotte ihrer. Ich nehme mir die Freiheit. Gott kennt solche Vermessenheit. Verstehst du, Leute? Klima ändern. So wie Honecker Sozialismus durch das Eingreifen Gottes eingestürzt ist und so wird auch das ganze Klima warm, wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Denn in Wahrheit sind Klimakatastrophen und Veränderungen und so weiter, Trockenheiten und Flutwellen, Stürme, all das, weltweite Seuchen die und so weiter, sind alles ganz normal. Ungeziefer, was ganz Normales, steht in der Bibel alles, liest man Matthäus 24. Ist alles drin. Biblisch vorausgedacht und mein Thema ist ja Blick in die Zukunft. Schau, lass dich nicht vom Fernseher manipulieren. Die Medien, verstehst du, zeigen dir das falsche Bild. Klimakatastrophe, nein. Gott hat es vorausgesagt. die Vulkanausbrüche, verstehst du? Jetzt denken sie, jetzt die Spanier haben gedacht, sie können diesen Vulkan dort auf La Palma umdirigieren, aber der Vulkan sucht sich selbst, diese Lava sucht sich seinen eigenen Weg. Die fragt da nicht nach den Leuten, sie haben mit der Bagger da ein Flussbett gemacht für den Vulkan, für die Lavamasse, aber da hat sich ganz andere Lava gesucht, ganz andere. Da brach der Vulkan auf der anderen Seite aus und hat die Seite gar nicht, wo die aufgebaut haben, gar nicht benutzt. Ja, das ist die Macht der Natur. Die Natur geht ihren Weg. Ja. Biblisch vorhergesagte Strafgerichte Gottes sind das Ausmaß. Und das hat der Jeremia gepredigt. Und er hat das alles erlebt. Verstehst du? Ja. Und alles endet irgendwo in einer Apokalypse. In aller Liebe. Lies mal die Offenbarung, was alles noch kommt. Was, es wird sich herausstellen, wenn die Wahrheit offenbar wird. Plötzlich sucht die Lava einen ganz anderen Weg. Auf der anderen Seite bricht dort wieder ein Vulkan aus und bis heute ist dieser Vulkan noch nicht zur Ruhe gekommen. Die ganzen Klimademonstranten und so weiter, die versuchen da das Klima aufzuhalten, zu verändern, die können die Zorngerichte nicht aufhalten. Genauso wenig wie damals die Leute in Tagen Jeremias, die können nicht aufhalten. Was Gott bestimmt hat, das wird kommen. Halleluja, preis Gott, kannst denken, was du willst von mir, aber das wird kommen, das können selbst unsere Gebete nicht aufhalten. Wir dürfen nur eines bitten, was der Herr Jesus da in Matthäus 24 sagt. Wir sollen selber für uns beten. Jeder für sich selber. Herr, hilf, dass unsere Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, am Feiertag. Leider spielt der Abfall von Gott bis in den Kirchen hinein. Ja, die ganzen Kirchen sind atheistisch unterwandert. Das ganze Schulsystem ist darwinistisch unterwandert, obwohl Darwin gar nicht so verkehrt war. Er wollte beweisen, vor allem, dass es Matthäus Evangelium Wort Gottes ist. Er ging nur deshalb, er wollte nur Gott beweisen, aber es wurde falsch ausgelegt, die Entwicklung der Arten. Und gerade unsere Gesellschaft ist so atheistisch, humanistisch, satanisch geprägt. Weißt du, Satanisten, du musst doch nicht in irgendeine Baugrube gehen und suchen die Satanisten. Die Satanisten sitzen hier im Reichstag. Dort sind die Spezialisten. In aller Liebe, denkt von mir, was ihr wollt. Welch ein Wahnsinn. Und es wird zwangweise hier, wer das dagegen was sagt, gleich als Verschwörungstheoretiker abgestempelt. Der Jeremia war ein Verschwörungstheoretiker. Man hat ihn in eine Grube geworfen, in eine Ohrfeige gegeben, ihn zum Schweigen bringen wollen. Weißt du, wenn die Propheten schweigen, pass auf, was dann kommt, wenn keiner mehr warnt, wenn niemand mehr was sagt. Gott hab Gnade mit unserem Volk. Die Kirchen sagen nicht mehr viel. Die warten nicht mehr viel. Wo sind die ganzen Propheten? So wie Moses und Aaron, als er den Stab hinschmeißt und dann sagten die Zauberer des Pharao, ja, das können wir auch, was der kann. Das können wir auch. Und weißt du, dann hat Moses seinen Stab hingeschmissen und sein, oder der Aaron und dieser Stab wurde auch zu einer Schlange und hat all die Schlangen der Zauberer aufgefressen. Ich sag dir die Wahrheit. Gottes Allmacht, Gottes Wort, Gottes Gegenwart frisst die ganzen Schlangen der Zauberer und Schamanen und Wahrsager auf. Das war eine Demütigung. Jetzt stehen die Zauberer ohne Stab. Puh, was machen die jetzt? Die kommenden Ereignisse werden ja den Blinden die Augen öffnen. Hätten wir bloß gehört, was der Jeremia gesagt hat, was er gepredigt hat. Wir sitzen alle auf einem Vulkan, ihr Lieben, und merken es nicht einmal. Es gibt keinen vernünftigen Ausweg aus der Krise und der Katastrophe, von den Seuchen und Ungeziefer. Kein Ausweg. Es gibt nur einen Ausweg, das ist Buße und Umkehr zu Gott. Nur das Einzige, indem ich mein Leben ändere. Jeder soll vor seine eigene Haustür kehren. Wenn ich sage und so weiter, dass Gott das und das tut. Die meisten Leute, sogar Christen, eigentlich solltest du aus allen Gemeinden austreten, alle Gemeinden verlassen, weil die meisten Gemeinden sind nicht mehr im Willen Gottes. Ja, du sollst auswandern, wenn möglich, aber wo sollst du noch hinwandern? Verstehst? Wir haben genau die Zeit, wie es vor der Sintflut war, und sie ließen sich nichts von dem Geist Gottes sagen, sind sture Bäcker. Alle, auch die lieben Heilandschristen, bibeltreue Christen, die lassen sich nichts sagen, sind nicht mehr normal. Weißt du, wenn der Geist Gottes spricht, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde den Menschen sagt, was die Bibel heute sagt. Aber die Leute haben verstopfte Ohren, nur noch so Ohrenschützer und da laufen sie so durch die Gegend. Der Teufel hat den Leuten die Köpfe verdreht. In der Endzeit, so steht es irgendwo in der Bibel, in Apokryphen natürlich, in der Endzeit kehren die Dämonen wieder zurück. Und ich glaube das, was diese Leute dort geschrieben haben. Denn es ist ein prophetischer Kreislauf, da das Ende kommt zum Anfang zurück. Ja, ja, wir erleben genau das, dass der Auswuchs von der ganzen Sünde und Gottlosigkeit und Verstocktheit und Sturheit alles wieder zum Vorschein kommt. Wir lassen uns von dem Geist Gottes nicht mehr sagen, was geht uns das an. Wir steuern total auf die Klimakatastrophe oder die Katastrophen überhaupt nicht mehr, nicht so China, Klima. Da muss nur ein Stern vom Himmel fallen. In der Bibel steht es, ein Stern wird vom Himmel fallen und der heißt Wermut, dass das Wasser, dass die Quellen, die Trinkwasserquellen ungenießbar werden, sie werden bitter werden. Ein Stern, ein Komet und da kann ganz schnell passieren, dass ein Komet wieder auf die Erde zurast und auf die Erde stößt. Das ist so viele Asteroiden und so weiter fliegen um uns herum und dann ist alles vorbei. Schau nicht, was der Teufel macht, wie er triumphiert und wie die Gottlosigkeit überhand nimmt. Pack dein Leben am Schopf und sag, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn, denn die anderen sollen mit dem Pucken runterrutschen. Ich störe mich nicht um die anderen. Und ich habe aufgehört, mich um die anderen zu stören, mich mit den anderen zu beschäftigen, mich für die anderen krank zu machen. Habe ich aufgehört. Ich soll mit Furcht und Zittern meine eigene Seligkeit schaffen. So steht es in der Heiligen Schrift. Schau nicht, was der Teufel im Leben, in deinem Leben anrichtet und angerichtet hat, was für ein Scherbenhaufen, wie krank er die Leute gemacht hat und wie er sie beraubt und Schaden angerichtet hat. Schau nicht auf das Negative. Das hat Jeremia, nachdem das alles vorbei war, nicht mehr geschaut, dann nur gesagt, barmherzig und gütig ist der Herr. Schau, dass Gott treu bleibt, auch in der Krise, auch in der Katastrophe. Schau nach vorne und schau da dorthin. Eines Tages werden Leiden, wird das Schreien, wird der Tod alles ein Ende haben. Gott hat alles doch unter Kontrolle. Kopf hoch, Bruder oder Schwester. Kopf hoch und marschiere weiter. Lass dich nicht von deinen Umständen stören. Mach weiter. Bete Gott an, diene Gott. Ja, Herr, es ist traurig, was da passiert ist. Die Menschen haben das nicht verstanden. Und jetzt leide ich mit. Ja, die Gesellschaft geht unter. Da kannst du nichts machen. Und auch wir werden nicht unbeschadet davonkommen. Aber ich darf bitten, Herr, verschone mich, dass es nicht so schlimm wird. Ich kriege schon Kratzer ab, aber dass nicht so viel Kratzer wird. Verstehst du, dass es glimpflich abgeht? Und wenn du in Gott ruhst, es wird an deinem Leben glimpflich abgehen, die ganze Geschichte. Es gibt Verheißungen für dein persönliches Leben. Wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Halt dich an Gott. Schau nach vorne, schau auf das Ziel. Mach kein Theater über deine Vergangenheit. Was haben wir verloren? Das Haus ist kaputt. Das ist kaputt. Das ist alles kaputt. Ich weiß nicht, wo du jetzt lebst. Verstehst du, das ist alles aufgebaut. Da wird alles aufgebaut und aufgebaut und aufgebaut. Ja, lauter Neubauten stehen um dich herum. Da denkst du, wunderbar, vielleicht. Wir sind, ja, im Aufbau. Wirtschaftswunder. Gib deine Hoffnung nicht auf, auch wenn alles nur jetzt Attrappe ist und alles dasteht. Verzweifle nicht, selbst wenn die Welt untergeht. Vertreibe die Klageweiber. Vertreibe die Klageweiber. Lass dir keine Angst machen. Lass dich nicht schwarz alles malen und sagen, das ist alles hoffnungslos. Sei kein Pessimist. Jag den Teufel zum Teufel. Dort gehört er hin. Die Klagelieder der Gläubigen, die klingen dann so, die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Das sind die Klagelieder der Gläubigen. Und du sollst dich hinsetzen an deinem Stein, wo du sitzt da, an einem zerstörten Backofen, einfach sagen, oh Gott, schön, dass das noch nicht mit uns gar aus ist. Seine Barmherzigkeit hat kein Ende und sie ist alle Morgen neu. Wir werden morgen wieder aufstehen und wir werden die Stadt aufbauen. Denk an die Trümmerfrauen hier in Berlin. Wenn deine Großmutter verzweifelt wäre, wir hätten heute kein Berlin. Ja, der Herr ist mein Teil, der Herr ist mein Trost, der Herr ist meine Kraft. Gib der Verzweiflung keinen Raum, das ist ein Klagelied, wie man singt. Gib dem Argen keinen Raum. Lass dich aus dem Land der Seligen nicht vertreiben. Weißt du, du kannst aus Berlin vertrieben werden, aber du kannst aus dem Land der Seligen nicht vertrieben werden. Halleluja, dort ist meine Heimat in der Höhe. Man kann mir mein irdisches Leben nehmen, aber das himmlische kann mir niemand nehmen. Und dafür soll ich Gott danken, das steht in der Bibel sogar. Störe dich nicht an den Katastrophen, Krisen, an dem Klima, was alles passiert, an der Pandemie. Lass dir keine Angst machen. Gläubige Menschen lassen sich keine Angst machen. Vor nichts und gar nichts. Alles andere sind nur Attrappen, satanische Attrappen, nichts mehr. Ja. Was ist am Jahrmarkt mal? Da gibt es immer meistens, bei fast jedem Jahrmarkt gibt es eine Geisterbahn. Verstehst? Da wirst du mit der Feder gestreichelt vom Teufelsschwanz, was weiß ich da, Geisterbahn. Kleine Kinder haben Angst, die denken, das ist echt. Ja, hab keine Angst. Wir sind alle auf dieser oder in dieser Geisterbahn, in dieser Welt, in aller Liebe. Jeremia klagt um die gefallene Stadt, die nicht kapiert hat, die es nicht begriffen hat. Und Gott sagte mir, und ich möchte das auch hier sagen, das ist meine Theorie, meine Philosophie seit bestimmt 40 Jahren, wo ich Prediger bin. Am Anfang war ich auch gedacht, ja, Gott macht es, Gott macht es, Gott macht. Und Gott muss helfen. Aber Gott hat mir ein Wort gegeben, vor vielleicht 40 Jahren etwa, hat er gesagt, versuche die Narren nicht zu belehren. Steht in der Bibel. Glücklicherweise, das ist nicht mein Wort. Versuch einen Dummkopf nicht zu belehren. Versuch einen uneinsichtigen Menschen nicht zu belehren. Ich habe es oft versucht. Ich denke nur an manchen Jehovas Zeugen. Da stand ich da, da rede ich den ganzen Vormittag. Am Schluss waren wir genauso weit wie am Anfang. Versuch einen Narren nicht zu belehren. Jerusalem wird fallen. Das kann niemand verhindern, auch nicht der liebe Jeremia. 588 war es dann soweit. Und das Schlimmste nachher 70 nach Christus. Und dazu gehört auch nachher später, 135 nach Christus, dieser Fall Bar Kochba. Der gibt sich als Messias aus. Ja, wir können die Römer vertreiben, wir sind stark genug jetzt. Und was ist passiert? Die Juden wurden erst recht zerstreut in alle Welt. Und sie sind bis heute noch nicht zur Ruhe gekommen, auch wenn sie den Staat Israel haben, ganz den Staat vergessen. Der Großteil des Judentums lebt außerhalb von Staat Israel. Ja, und der falsche Messias, der verspricht den Leuten Trost. Ihr kommt zur Ruhe, jetzt haben wir ein Land, ein Vaterland und so weiter. Nein, erst wenn Gott uns zurückbringt in unsere Heimat, dort oben zum Vater im Himmel, dann haben wir Ruhe. Klagelieder, das heißt vom Hebräischen oder Griechischen her, Meditation, also lamentieren, von dem Wort lamentieren. Weißt du, das ist Klagelieder. So viele Leute lamentieren, reden, blödes Zeug, jammern, wehklagen und so weiter, lamentieren. Lamentier nicht so viel. Lobe den Herrn lieber. Und lamentier nicht. Lamentier nicht. Beschwer dich nicht so viel. Beklage, beschuldige nicht anderen. Ja, die da oben, die hätten aufpassen sollen. Ich fahre unten von Passau nach Kaltneck mit der Bahn von der, glaube Berufsschule oder irgendwas war da, fahre ich nach Hause und es war abends spät und wir Jungs haben Witze gemacht. Wir haben uns so lustig unterhalten und da sitzt einer auf der anderen Seite und hört es zu und jetzt verpasst er auszusteigen. Jetzt ruft er den Schaffner und sagt, die Burschen haben mich aufgehalten, ich bin weitergefahren, ich habe meine Station ja ausgelassen und jetzt, was mache ich jetzt, verstehst du? Dann sagt der Schaffner, stören sich nicht an andere Leute. Jetzt sind sie selber schuld, steigen sie aus und gucken sie, wo sie hinkommen, oder laufen sie zu Fuß bis zur nächsten Haltestelle, zum nächsten Bahnhof. Aber so viele Leute, ja, halten sich auf, wenn andere lamentieren, sich beschweren, die vielleicht das Leben schwer machen. Belasse dich nicht mit den ganzen Verfluchungen. Gib dich lieber dem Segen hin. Weine nicht. Verstehst du? Habe ich alles verloren? Beklage nicht die Verluste und lamentiere nicht über deine Verluste. Ich habe meinen Beruf verloren, meine Arbeit verloren, meine Gesundheit verloren, meine Schuhe verloren. Was weiß ich, was ich alles verloren habe. Jetzt laufe ich barfuß weiter. Ja, mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt, wer nicht hört, der muss nachher fühlen. So wie diese Burschen da im Zug, diese Bimmelbahn da, der Israel, Israel ist es auf der Fluss entlang, wo es fuhr. Jetzt muss er halt zu Fuß laufen. Klagelieder sind Anklänge an Moses. Und Mose hat gesagt, wenn ihr dem Herrn nicht gehorcht, dann wird das und das passieren. Das ist dann die logische Konsequenz. Und es wird schlimm werden. Ihr werdet zerstreut werden. Ihr werdet verflucht sein. Ihr werdet vertrieben werden. Das Buch Klagelieder spiegelt die prophetische Verfluchung wieder von 5. Mose 28. Wenn ihr dem Herrn nicht gehorcht. Und deshalb, das Einzige, was du tun kannst, Herr, was ist dein Wille? Was ist dein Wille? Nicht mein Wille, dein Wille. Nicht, was die anderen wollen, sondern was du willst. Und das musst du herausfinden. Was ist der Wille Gottes für mein persönliches Leben? Trotz allem wird im Kapitel 3 und 5 die Erneuerung und Wiederherstellung hier proklamiert und zum Ausdruck gebracht. Das Buch Klagelieder bezieht sich natürlich auf die Belagerung Jerusalems damals und die Zerstörung, das ist klar, und die Verschleppung der Juden. Aber letztendlich, weißt du, die Bibel gilt überall, es ist ein offenes Buch. Das gilt zu allen Zeiten. Das ist so, als wenn es heute gepredigt worden wäre. So klingt die Bibel. Und tatsächlich, ja, diese gebrochene Beziehung zwischen Gott und Mensch, und dem Schöpfer und so weiter, wenn das nicht mehr stimmt, dann geht es bergab mit unseren Menschen. Also, beklage nicht die alte Welt, was untergegangen ist, untergegangen. Guck mal, wie viel ist in deinem Leben schon vergangen? Was hast du schon alles gehabt? Was hast du schon alles verloren? Überleg einmal. Puh, so viele Sachen, nette Sachen hast du gehabt. Wo sind sie alle? Nicht mehr da. Entweder zerfallen oder gestohlen worden oder hast du selbst weggeworfen. Lass die alte Welt untergehen, alte Regierungen, die dir nicht geholfen haben, die nichts genützt haben. Mach keinen Großputz auf der Titanic. Das ist eine meiner Botschaften mal gewesen. Mach keinen Großputz auf der Titanic. Die Titanic wird untergehen. Kannst machen, was du willst, weil es bestimmt ist. Wenn die Leute sich einbilden, und das hat eine Frau, die ist gar nicht mehr in die Kajüte gegangen, die saß auf dem Deck und gewartet, bis alles vorbei ist, mit Mantel und ihrem Kofferchen. Und sie war die Erste, die ein Rettungsboot bekommen hat. Die hat gesagt, es kann nicht gut gehen, wenn die Leute sagen, das Schiff ist unsinkbar. Bisher ist noch jedes Schiff gesunken, hat sie geglaubt. Und sie hat den Unsinn nicht geglaubt. Glaubt nicht den Unsinn, was die Leute sagen. Das Schiff ist unsinkbar, uns kann nichts passieren. Finde dich wie Jeremia mit der verwüstenden Stadt ab. Sieh alles mit den Augen Gottes. Ja, und mach aus deinem Leben das Optimalste und das Beste. Das ist meine Botschaft. Blicke in die Zukunft ist mein Thema. Warte auf Gottes Hilfe und Beistand. Frage, Herr, und wie geht's jetzt weiter? Jetzt lauter Trümmer. Wie geht's jetzt weiter? Und Jeremia sagt, ich rief meine Freunde, aber sie ließen mich im Stich. Verlass dich nicht auf deine Freunde. Und dann sagt er weiter, meine Priester und meine Ältesten sind in der Stadt verschmachtet. Sie gehen nach Brot und um ihr Leben zu erhalten. Und jeder kümmert sich um mich und ich bin da und niemand kümmert sich um mich. Weißt du, wenn die Not da ist, kannst alle abschreiben, kannst alle vergessen und alle vom Mond schießen. In aller Liebe. Da ist niemand mehr da. Da denkt jeder nur an sich. Sie haben mich alle verlassen. Und dann sagt der Jeremia noch, oder im Auftrag Gottes, wende dich nicht an Ägypten, an deine vermeintlichen Helfer, die werden dich nicht retten. Wende dich nicht an die Ämter, die werden dir nicht helfen. Wende dich nicht an die Kirchen. Und deshalb, ich bin heutzutage so frei und sage, Leute, die biblische Gemeinden, sogar bibeltreue Gemeinden, nicht sich an den Herrn halten, vergiss sie, lass sie liegen, geh deinen Weg weiter, sie werden dir nicht helfen. Wenn du nachher in der Patsche sitzt, wer wird dir helfen? Weißt du, ich erlebe so viele Leute, schreiben mir, nach Jahren, nach Jahrzehnten sogar, ja, hier jemand, dieser Tag hat mir jemand geschrieben, das sind schon bestimmt drüben, schon 10, 15 Jahre her, Pastor, ich denke jetzt an dich, du warst noch der Einzige, der mich verstanden hat, noch damals, verstehst du? Wo sind heute die ganzen Leute, die dich verstehen? Frag dich mal, wo sind sie? Als Nebukadnezar Jerusalem angriff, hatte das Volk sich an Ägypter gewandt, statt an Gott. Wende dich nicht an die Menschen, wende dich an Gott in deine Krise, in deine Situation, wo du drin steckst. Das möchte ich ja zukunftsorientiert dir sagen. Die Krisen werden kommen. Dann renn nicht zum Hinz und Kunst. Pastor, Seelsorger, Bruder, hast du ein Wort, ein prophetisches Wort für mich? Ich habe kein Wort für dich. Die Bibel ist voll von Worten Gottes. Lies mal die, dann hast du ein Wörtchen wenigstens, ein gedrucktes Wort. Weißt du, du solltest lernen, mit Gott zu leben. Die Juden waren irregeleitet in ihrem Vertrauen. Ägypter können dir helfen. Die Kirche könnte mir helfen. Der Vatikan könnte mir helfen. Gewiss. Ich habe mit dem Vatikan sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe schon für so viele Leute, die aus dem Osten geflohen sind, im Vatikan neue Pässe besorgt, in aller Liebe. Und diese haben die Leute dann rausgebracht, dort und dort und dort. Verstehst du, Flüchtling? Eines Tages höre ich Schüsse, als ich noch in Kreuzberg an der Mauer wohnte, höre ich Schüsse und dann sehe ich zwei junge Männer, die rennen, die haben einen Rucksack auf dem Buckel und dann gehe ich schnell runter, sage, kommen Sie raus, die waren aus Litauen zufällig, und für die habe ich Pässe besorgt vom Vatikan und habe sie nach Schweden gebracht, dass sie mit diesen Pässen ausreisen konnten. Dann die Soldaten kamen, standen bei mir vor der Tür. Sind bei Ihnen Leute untergetaucht? Habe ich gesagt, nee, das geht Sie gar nichts an, jetzt, das ist meine private Wohnung und so weiter. Die können ja in Deutschland auch nicht einfach die Leute da untersuchen und gefangen nehmen. Und so, die waren auf dem Balkon bei mir. Als sie dann weg waren, da kamen sie wieder in die Wohnung, die bei mir übernachtet, und mit diesen neuen Pässen sind sie dann weitergezogen. Und jemand hat mir dann nach Jahren ein Fähnchen geschickt, dass er wieder zu Hause ist in Litauen. Ja, in aller Liebe. Ja, die Menschen werden dir nicht helfen. Vertrau dich den Menschen nicht. Du kannst eher Menschen vertrauen, die dich gar nicht kennen. Weißt, deine Brüder oder deine Schwestern werden dir nicht helfen. Verstehst du? Musst du Fremde. Als wir nach Berlin kamen, da hat Gott mir gesagt, Fremde werden mein Haus bauen. Fremde. Also nicht mein Haus, sondern das Haus Gottes. Und das war wirklich so, fremde Leute, die gar nicht gekannt haben, die haben mir geholfen, die Gemeinde Jesus zu bauen hier in Berlin. Fremde. Jeremia hat die Leute gewarnt, alle deine Liebhaber vergessen dich, fragen nichts mehr nach dir. Lass dich von den falschen Tröstern dich nicht trösten, sagt er hier. Das sind alles nur falsche Lehrer, falsche Propheten. Weißt du, lass dich nicht von den falschen Tröstern trösten. Ich will nur ganz schnell ein paar Gedanken sagen. Leiden gehört zum christlichen Leben dazu, Brüder und Schwestern. Wer was anderes erzählt, ist ein Lügner, ein Ganove, ein Schmarotzer oder wie ich sonst noch schimpfen sollte. Lass dich den Teufel nicht bestehlen. Leiden gehört zum christlichen Leben. Und Kapitel 3 ist das Herzstück des Buches, hier der Klagelieder von Jeremia. Deine Beziehung zu Gott ist A und O. Das macht den Unterschied. Hier wird gezeigt, wenn man durch Leiden zum Hoffen gelangt oder wie man das macht und so weiter, wie man Gott findet. Herr, ich suche, Herr, ich finde meine Ruhe nur in dir. Und wie man die Geschichte bewältigt, seine Geschichte bewältigt. Und wie man alles erträgt. Das ist so wichtig, dass du als Christ lernst, jetzt in dieser Zeit, auch in der Corona-Zeit. Weißt du, die Corona-Zeit ist vielleicht eine stille Zeit. Dass du lernst, wie bewältige ich mein Leben. Wie man Gott vergibt. Wie man sich selbst vergibt. Und wie man anderen vergibt. Ja, wir müssen vielen Leuten noch vergeben. Dass wir nicht mit Gott hadern. Lamentieren und wehklagen, jammern und Mitleid suchen. Mich versteht kein Mensch. Verstehst? Dich wird auch keiner verstehen. Vergiss das. Mitten im Leid kommt zu der inneren Ruhe, zum Frieden Gottes. Der leidende Jeremia, der die ganze Verwüstung Jerusalem sieht, sagt im Kapitel 3, Klagelieder 3, Vers 1 und folgende Verse, ich bin der Mann, der Elend sehen muss und durch die Rute des Grimmes Gottes gezüchtet wird. Er hat mich geführt und mich gehen lassen in die Finsternis und nicht ins Licht. Er hat seine Hand gewendet gegen mich und er erhebt sie gegen mich Tag für Tag. Ich leide. Und wenn du einmal leidest, dann geht's bergab. Verstehst du, geht's ganz schnell. In aller Liebe. Ja, der Herr kann es verhindern. Nein, der Herr kann uns Kraft geben, dass wir das verkraften. Das ist das große Geheimnis des Glaubens. Die Botschaft, die ich hier bekommen habe, blicke in die Zukunft. Lass dich vom Teufel nicht quälen. Gib deine Hoffnung nicht auf. Bete positiv. Die Güte des Herrn ist, dass wir noch nicht gar aus sind. Die Güte des Herrn ist seine Barmherzigkeit, dass noch kein Ende ist und sie ist alle Morgen neu. Der Herr ist treu. Bete positiv. Klage, aber klage positiv. Nicht in Moll, sondern in Dur, im höheren Chor. Ja. Der Herr ist mein Teil und spricht meine Seele zu ihm. Und darum will ich auf ihn hoffen. Hier ist geduldiges Wirken und Warten auf das Wirken Gottes. Einfach auch in Notzeiten. Der Herr hat reingeführt, der Herr führt raus, der Herr hat zugelassen. Und der Herr wird wieder das Ding entfernen, beseitigen. So wie dieser Hiob, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. So lebt man als Christ. Alles andere ist satanisch, in aller Liebe. Und da lest mal weiter hier im Klagelied. Denn der Herr verstößt nicht ewig, Halleluja. Der Herr verstößt uns nicht ewig, das ist alles nur zeitlich begrenzt. Ja, sondern er betrübt wohl und erbarmt sich wieder nach seiner großen Güte. Denn nicht von wenn er mich von Herzen plagt und ich betrübt bin, dann nur zeitlich. Das geht vorbei. Alles geht vorbei. Das Hohe und das Tiefe, das Gute und das Schlechte, das Glückliche und das Unglückliche. Es ist noch die Zeit. Es passiert immer wieder, wenn ich mit Menschen bete. Weißt du, wenn die Menschen, da frage ich meistens, wie alt ist die Person, für die ich jetzt beten sollte. Und wenn jemand sagt, so 40 Jahre, 30 Jahre oder 25 Jahre, dann sage ich, das ist noch viel zu jung, um von dieser Erde zu gehen. Menschen so jung sind noch viel zu jung, von der Erde zu gehen. Wir haben noch so viel zu tun, wir sind noch nicht fertig. Ja, du wirst noch gebraucht, Bruder, Schwester. Lass dich vom Teufel nicht treiben mit 40 Jahren. Lass dich vom Teufel nicht treiben, du bist viel zu jung, um von dieser Welt zu gehen. Das ist nicht normal. Du musst auch normal denken als Mensch. Wenn du Kind Gottes bist, fang an normal zu denken. Das ist nicht normal, dass ich mit 40 mein Leben quittiere und von dieser Erde gehe. Gott ist für Normalität, alles andere ist Quatsch für mich. Der Teufel will nur unseren Niedergang, er will unsere Ruin, dass wir verfallen, zerfallen, dass wir aufgeben. Und in dem Moment, wo du aufgibst, ach ja, nicht. Weißt du, das Schlimmste ist, wenn ein Mensch sich selbst aufgibt. Hier in Berlin, ganz am Anfang in unserer Gemeinde war ein Ehepaar. Und der Mann hat mit 40 Jahren sich selbst aufgegeben. Mein Vater hat Herzinfarkt gehabt, ich werde auch Herzinfarkt kriegen. So ein Mist. Verstehst du, bin ich sein Vater, oder der muss nicht seinen Vater kopieren, sich an seinen Vater orientieren. Und der lebt heute noch. Aber mit 40 hat er einen Herzinfarkt gehabt. Gib dich nicht auf. Der Teufel möchte, dass du dich mit 40 aufgibst. Nimm es nicht an. Glaub an deine Träume, an deine Vision und so weiter. Der Teufel möchte nämlich deinen Traum zerstören. Blick in die Zukunft. Klagelieder 5, Vers 22. Unsere Tage sind wie von alters her. Wenn Gott uns begegnet, wir werden noch frisch und jung. Winfried, ich freue mich, dass du da bist. Ja. Lamentiere nicht so viel. Gib dem Argen keinen Raum. Du hast noch viel zu tun und unser Bruder hat noch viel zu tun. Er muss noch viele Predigten aufnehmen und aufzeichnen. Wir sind noch nicht fertig. Ja, erhebe dich, erlebe deinen Pioniergeist, erlebe deine Jugend. Ja, erlebe, denn die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie auffahren wie Adler und sich aufschwingen mittendrin in den Schwierigkeiten. Je größer der Widerstand ist, desto höher fliegt der Adler. Lass dich vom Teufel nicht verschleppen. Jeremia lamentiert nicht. Er bleibt in Jerusalem, hier in diesem Trümmerhaufen. Da bleibe ich. In Schutt und Asche, da bleibe ich. Ja, ich bleibe da, wo Gott das Land versprochen hat. Das will ich denen gerechten Leuten, die Gläubigen, geben. Ja, die Herrlichkeit des Herrn wird hier aufgehen, in diesem Trümmerhaufen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Hier bleibe ich. Weißt du, wenn es in einer Gemeinde drunter und drüber geht, weißt du, der Teufel will die Gemeinde zerstören, die Gemeinde Jesu, aber die Pforten der Hölle werden seine Kirche nicht überwältigen, so steht es in der Heiligen Schrift. Lass deine Begeisterung nicht fahren und deinen Gott nicht nehmen und berauben. Lass dich vom Feind nicht unterdrücken. Ich lese hier weiter. Halt dich an den Herrn. Aber du, Herr, der du ewiglich bleibst und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht und dergleichen, du gewährst uns Gnade unser Leben lang. Das ist, was hier dieser Jeremia in diesem Klagelied besingt. Wunderbare Strophen. Blase nicht Trübsal, nimm deine Verluste nicht hin. Sag es dir, ja, bete dir vor, bring uns, Herr, wieder zurück, dass wir wieder heimkommen. Eure Tage oder meine Tage sollen so sein, wie ich früher mal war, einst und jetzt, guck mal. Ja, und dieser Kaleb steht mit 80 Jahren vor Josua und sagt, gib mir dieses Gebirge. Ich bin noch genauso stark damals, als ich aus Ägypten auszog und damals war und Moses gesagt hat, du sollst dies und dieses Stück Land einnehmen, wie alt das her. Deine Jugend soll erneuert werden. Dein Alter soll erneuert werden. Du sollst dich regenerieren. Der Glaube an Gott ist ein Jungbrunnen. Oh, preis Gott. Halleluja. Wende dich in deiner Zukunft an Gott. Das, was er früher konnte, das kann er heute noch. Spring über die Schatten, über die Mauern deines Lebens. Glaube an die Barmherzigkeit Gottes. Jag den Dieb in die Hölle. Dort gehört er hin. Hab mit dem Negativen nichts zu schaffen. Als Bub Ich will Kleinigkeit sagen, was mein Vater zeitlang war der Ofensetzer, hat er Kachelöfen gebaut. Aber weißt du, als Bub, wir sind dann, musste ich in die ganzen Ruinen der Gutsherren gehen, verstehst du? Die waren alles zerstört, alles Ruine, Und ich musste die Kacheln von den Öfen suchen und dann den ganzen Mörtel abklopfen. Und die Kacheln hat dann mein Vater dann verwendet für die Kachelöfen, das, was er nachher bei den Leuten eingebaut hat. Weißt du, du kannst aus deinem Schutt, aus deinen Trümmern noch was machen. Mach den Mörtel weg, was damals nicht funktioniert hat. Und baue deine Kachelöfen wieder. Baue deine Trümmer wieder auf. Die Trümmer deines Lebens. Bleibe stur in deinem Leben. Das war von Gott, das weiß ich, das war das Herrn. Und da halte ich mich fester dran. Und so wird Gott dir zu deinem Recht verhelfen. Dich wieder auf die Beine stellen. Du wirst wieder über die Verbrecher lachen. Ja, sie haben nichts erreicht. Sie haben zerstört. Aber jetzt habe ich wieder ganz neu aufgebaut. Und das neu aufgebaut ist oft schöner als das, was vorher war. Praktischer. Nicht nur da zum Protzen für andere, sondern die armen Leute haben Kachelöfen gehabt. Ich weiß noch, bei uns zu Hause war ein ganz toller Kachelofen. Da konnte man sitzen. Da hat man sein Holz getrocknet oder seine nassen Socken getrocknet, das war fein, dieser Kachelofen. Aber nicht nur bei uns, sondern mein Vater hat in vielen anderen Häusern Kachelöfen gebaut. Aus den Trümmern, aus den Trümmern. Ich weiß, ich bin nicht perfekt auf diese Welt gekommen. Ich musste viel lernen in meinem Leben. Die Zukunft gehört dem Volke Gottes und denen, die aus dem Leben was machen. Nicht nur die lamentieren und sich beschweren und sich beklagen. Jeremia blieb in Jerusalem. Viele der Weggeführten sind nach Babel gekommen und dann lese ich im Psalm 137, Vers 1, an den Wasser von Babel saßen wir und weinten. Unser River of Babylon, verstehst du, dieses Lied kommt von daher, da weinten wir, man zwang uns zu spielen, man zwang uns zu singen. Verstehst du, Jeremia hat sich schon selbst vor dem Herrn ausgeweint. Bleibe nicht bei dem Lamentieren, bleibe abhängig von Gott, vertraue ihm, bleibe an Gott angewiesen, auch wenn du ein freier Vogel bist. Geh deinen Weg, kümmere dich nicht viel. Vertraue deiner göttlichen Vorsehung, seiner Führung. Der gute Hirte geht voraus. Ja, und er führt seine Schäflein. Gott führt. Der Vater weiß, was sein Kind bedarf. Der Vater weiß es. Der wahre Glaube verbannt jede Furcht. Selbst wenn du noch so tief im Trübsal steckst, preis Gott, Halleluja. Gib dich nicht auf. Das ist Blick in die Zukunft. Vater im Himmel, Vater Gott, ich danke dir, dass du uns lehrst, hier einfach weiterzumachen, weiterzugehen. Wir sind deine Kinder, auch wenn wir ganz allein sind, auch wenn wir von uns von allen verlassen fühlen und aufgegeben. Guter Gott, guter Vater, wir sind nicht allein. Dein Sohn und dein Heiliger Geist ist immer bei uns und darum blicken wir voller Hoffnung in die Zukunft. Wir wissen, alles vergeht, aber du bleibst in aller Ewigkeit und darum lamentieren und beschweren wir uns nicht und kritisieren es nicht und jammern nicht, auch wenn wir alles nicht verstehen. Du bist ein guter Vater, du hältst uns bei deiner Rechten und du wirst uns ans Ziel bringen. Wir sind deine Kinder. Basta, Ende, aus. Amen.